SRF 3.
€20 Millionen Corona-Selbsttests für 200 Millionen Franken. Wie sinnvoll war diese Maßnahme? Null Löschflugzeuge für eine Region mit hoher Brandgefahr. Die Brände in der Türkei werden politisch. Eine Katastrophe zu viel für Libanon. Wie geht es den Menschen in Beirut ein Jahr nach der Explosion? Das ist Info 3. Ich bin Valerie Wacker. Kurz testen, bevor man ans Familienfest geht. So wurden die Corona-Selbsttests im Frühling angepriesen. Einmal im Monat kann man seither ein Päckchen von 5 Tests beziehen. Und das gratis. Rund 20 Millionen solcher Selbsttests sind bislang abgegeben worden, wie Zahlen des Apothekerverbands PharmaSwiss zeigen. Kostenpunkt für den Bund über 200 Millionen Franken. Ob bei dieser Maßnahme die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt, ist allerdings fraglich. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Nach der Lancierung an Ostern waren die Selbsttests ein Renner. In den ersten Tagen wurden gut 5 Millionen bezogen, also gleich ein Viertel aller bis heute abgegebenen Tests. Dann allerdings ist das Interesse rapide gesunken, auf inzwischen noch wenige 10'000 Stück pro Tag. Über die Gründe für diese Entwicklung kann Virgin Masre nur spekulieren. Sie ist die Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit.
Ich weiß nicht, weshalb die Nachfrage stark zurückgegangen ist. Wohl auch, weil es inzwischen ein breites Angebot mit Antigentests gibt, die zuverlässiger als die Selbsttests sind.
Die Aussagekraft der Selbsttests war tatsächlich von Beginn an ein Schwachpunkt. Das hat das BAG auch stets betont. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Tests weder für Auslandreisen noch beim Disco-Besuch anerkannt werden. Auch wenn 20 Millionen Tests nach viel tönt, bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass vergleichsweise wenige Menschen diese Tests bezogen haben. Das zeigt beispielsweise eine Auswertung der Concordia-Versicherung. Astrid Brändlin, Leiterin Kommunikation.
Per Ende Juni 2021 haben rund ein Drittel unserer Grundversicherten mindestens ein Testkit bezogen und rund 4% aller unserer Grundversicherten zwei Testkits.
Auch bei anderen Krankenkassen zeigt sich ein ähnliches Bild. Wie viele der Selbsttests aber effektiv benutzt wurden, weiß niemand. Allerdings dürften Millionen davon längst in einer Schublade liegen und dereinst ungenutzt im Abfall landen. Der Nutzen der Tests umstritten, die Nachfrage relativ klein. Und trotzdem hat der Bund keine Kosten gescheut. Bis Ende Juni hat er jeden Test mit maximal 12 Franken vergütet. Bei 20 Millionen Tests ergibt das Kosten von deutlich über 200 Millionen Franken. Ob sich der ganze Aufwand gelohnt habe, müsse zuerst noch analysiert werden, so Virgin Masre vom BAG.
Ich glaube nicht, dass man wirklich eine Evaluation machen kann, ob es nützlich war oder nicht.
Klar hingegen ist, wohin das Geld geflossen ist. Ein Teil davon gelangte in die Kassen der Apotheken und Grossisten, die die Tests abgegeben haben. Der andere Teil ging an die Lieferanten. In der Schweiz ist das namentlich Roche. Der Basler Pharmakonzern hat gemäss eigenen Angaben in der Schweiz Selbsttests im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ausgeliefert.
Zu den Nachrichten mit Yvonne Lambregat. Zunächst nach Tschechien, wo zwei Züge zusammengestoßen sind.
Gemäss Angaben der Polizei kamen beim Unglück zwei Personen ums Leben. Dutzende weitere wurden verletzt. Das Zugunglück ereignete sich bei Domažlice im Westen des Landes, nahe der Grenze zum deutschen Bundesland Bayern. Der tschechische Transportminister schrieb auf Twitter, bei einem der Züge handle es sich um einen Expresszug, der zwischen München und Prag verkehrt. Auf der Unfallstelle sind Dutzende Rettungskräfte im Einsatz, neben tschechischen auch solche aus Deutschland. Der umstrittene ehemalige Prediger einer Bieler Moschee, Abu Ramadan, muss sich vor dem Regionalgericht in Biel verantworten. Er ist wegen Rassendiskriminierung und Betrug angeklagt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilt. Unter anderem soll Abu Ramadan 2017 in einer Predigt zu Hass gegen Personen aufgrund ihrer Religion oder Herkunft aufgerufen haben. Außerdem wird der 68-jährige Mann beschuldigt, er habe unrechtmäßig Sozialhilfe bezogen.
Info 3 Mittag.
Heute regnet es und zwar schon wieder. Und während wir hier im Nasskalten sitzen, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass im Mittelmeerraum brütende Hitze herrscht. und auch in der Türkei ist derzeit eine zweite Hitzewelle besteht da und damit einhergehen zahlreiche Waldbrände, die sich inzwischen auch Hotelanlagen nähern. Julia Hahn ist im Süden der Türkei unterwegs. Besonders nachts werde sichtbar, wie groß das Ausmaß der Feuer bereits sei, hat sie mir kurz vor der Sendung gesagt. Gleichzeitig zeige sich, die Türkei sei solchen Bränden nicht gewachsen. Kein einziges Löschflugzeug ist vorhanden. Spanien, Kroatien, Russland müssen aushelfen. Ich wollte von der Korrespondentin der Deutschen Welle wissen, kein einziges Löschflugzeug. Wie geht der Präsident Erdogan mit diesem Versäumnis um?
Fehler zu geben, das, vorsichtig gesagt, gehört nicht zum politischen Stil vom türkischen Präsidenten Erdogan. Er war selbst hier im Waldbrandgebiet unterwegs am Wochenende, hat jegliche Kritik am Krisenmanagement seiner Regierung zurückgewiesen. Kritik, die immer lauter wird, vor allem auch in den sozialen Medien, die eine wichtige Plattform hier sind für die Menschen in einer Situation, wo Medien- und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt sind. Da werden Rücktrittsforderungen laut. Die Leute werfen Erdogan vor, nicht genug vorbereitet gewesen zu sein, die Löschinfrastruktur regelrecht runtergewirtschaftet zu haben in den vergangenen Jahren, sodass die Hilfe einfach nicht schnell genug ankam. Und da gibt es jetzt wirklich wütende Stimmen, weil viele sagen, es ist doch bekannt, dass der Süden der Türkei ein Gebiet ist, das anfällig ist für Waldbrände.
Das bedeutet, dass diese Brände in der Türkei gerade zum Politikum werden.
Ja, natürlich. Der Fokus ist natürlich auf der aktuellen Lage noch, weil die Situation eben noch nicht unter Kontrolle ist, auch wenn die türkischen Behörden den Eindruck erwecken wollen. Aber die Kritik wird immer lauter, auch auf politischer Ebene. Der Chef der größten Oppositionspartei hier im Land, der CHP, hat Präsident Erdogan Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Ich habe es erwähnt, auf Twitter gibt es auch teilweise Hashtags mit Rücktrittsforderungen. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen politisch auch noch weiter hochspielen, während natürlich die Menschen vor Ort vor dem Nichts stehen. Viele hier haben einfach alles verloren und wissen eigentlich überhaupt nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll, sind auf Nothilfe angewiesen, auf Notunterkünfte. Und wie gesagt, die Brände toben ja hier noch weiter.
Sie stecken als Journalistin mitten in dieser Situation. Wie wirkt sich denn jetzt auch die Haltung der Regierung auf ihre Arbeit aus?
Als ausländische Journalisten und als ausländisches Team können wir uns hier noch relativ frei bewegen im Waldbrandgebiet, aber für türkische Kollegen scheint das immer schwieriger zu werden. Die türkische Rundfunkaufsichtsbehörde hat, wie wir gestern erfahren haben, offenbar Anweisungen erteilt an türkische Medien, dass doch negative Berichterstattung über diese Feuer zu einer, ich zitiere es mal, Atmosphäre des Chaos führen könne und hat sogar Strafen angedroht, wenn man sich eben nicht daran hält. Also die Regierung möchte, das ist der Eindruck, dass die Medien vor allem über die Erfolge berichten, statt über die dramatische Lage hier vor Ort. Und das wird ganz deutlich als Zensurversuch gewertet von vielen und als Versuch, hier zu kontrollieren, wie über die Lage berichtet wird.
Sagt Julia Hahn, sie ist derzeit im Süden der Türkei unterwegs.
Info 3 Mittag.
Die Menschen in Libanon, gerade auch in Beirut, haben schon viele Katastrophen erlebt. In den 1970er und 80er Jahren den 15-jährigen Bürgerkrieg, danach weitere interne Kriege, 2006 dann der Krieg mit Israel. Und trotzdem war die gewaltige Explosion heute vor einem Jahr für das Land ein Wendepunkt. Während im Hafen hunderte Tonnen Chemikalien explodierten, war unsere Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner nur wenige Kilometer außerhalb Beiruts. Sie hat danach für SRF tagelang aus Beirut berichtet. Susanne Brunner, wenn Sie jetzt zurückdenken an diesen 4. August vor einem Jahr, was sind die prägendsten Erinnerungen?
Ja, geblieben sind mir die Stunden nach der Explosion. Da waren Menschen, die in den Straßen umherirrten, Unverletzte oder Leichtverletzte, die anderen halfen, die schwer verletzt waren. Es gab sogar Zahnärzte oder Medizinstudentinnen, die Wunden nähten mit dem, was sie gerade hatten, weil die Spitäler ebenfalls teilweise zerstört waren und überrannt wurden. Und nirgendwo war der Staat. Erst Tage später sprach der Staatspräsident überhaupt zu seinem Volk. Und an dieser Abwesenheit des Staates hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ich war seit der Explosion vor einem Jahr dreimal in Libanon. Die Menschen sind weitgehend auf sich und auf Hilfswerke angewiesen. Libanon hat seit den Tagen nach der Explosion noch immer keine funktionierende Regierung.
Warum hat dieser Staat seine Bürger eigentlich so alleine gelassen?
Ja, die Explosion in Beirut legte offen, was viele schon lange wussten: Libanon ist kein funktionierender Staat. Um den Bürgerkrieg 1990 zu beenden, gab es eine Aufteilung der Macht zwischen den stärksten Interessensgruppen, also vor allem konfessionelle Gruppen, aber nicht nur das. Die Feldherren vom Krieg, nun waren sie an der Macht. Und Dina, eine Lehrerin, die ich vor einem Jahr in Beirut traf, sagte es ganz banal:
Those who kill cannot build. They are the people of war. They were fighting together during the war and they took the lead. How can they build a country?
Wer tötet, kann nicht aufbauen, sagt sie. Und sie fragt, wie sollen Kriegsherren ein Land überhaupt aufbauen? Das ist sehr viel Misstrauen, zu Recht.
Ja, weil sie damit etwas Wahres sagt, in den Köpfen der damaligen Generäle ist noch immer Krieg. Sie nehmen sich, was sie können, wie sie das im Krieg getan haben, ohne Rücksicht auf ein Gemeinwohl oder eben einen Staat. Und kommt hinzu, sie haben ihre Waffen nie abgegeben. Allen voran die militante Hisbollah, eine politische Partei, aber eben auch eine schwer bewaffnete Miliz, die auch als Terrororganisation gilt für viele Staaten. Ein arabischer Kommentator schreibt heute in der Zeitung Asharq al-Awsat, am 4. August vor einem Jahr sei auch das System Hisbollah explodiert. Was er damit meint, die Hisbollah hat sich wie ein Staat im Staat benommen, die Grenzen kontrolliert und damit auch Waffen und vielleicht sogar die Chemikalien, die ins Land geschleust wurden, die vor einem Jahr eben im Hafen von Beirut explodierten. Jetzt wissen es alle, Libanon ist kein Staat, sondern da benehmen sich Politiker, darunter eben auch die Hisbollah, wie eine Mafia. Wer will denn jetzt noch Geld in Libanon investieren? Das Land steht am Abgrund und eben, es hat nicht einmal eine Regierung.
Sie haben gesagt, es war ein Wendepunkt. Die Libanesinnen und Libanesen, die können nicht mehr, haben auch Leute Ihnen im Gespräch gesagt. Ist die Situation denn in Beirut nun hoffnungslos?
Ja, es gibt viele, die nicht aufgeben wollen. Sie haben Fenster geflickt, Häuser wieder aufgebaut mit ihrem Geld und mit Hilfe von Hilfswerken. Es gibt Anwälte, Anwältinnen, die unerschrocken die Opfer der Katastrophe vertreten, Gerechtigkeit verlangen, die es aber nicht gibt. Aber immer mehr fragen sich, wohin führt das? Wann wird sich etwas zum Besseren verändern? Und danach sieht es im Moment nicht aus.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Susanne Brunner. Wir kommen zum Schluss nochmals zu Yvonne. Sie hat das Wetter und die Börsendaten von SIX.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.200 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.0728 Franken gehandelt und der Dollar zu 90,45 Rappen. Der Blick aufs Wetter: heute trüb und nass mit teils kräftigen Regengüssen. Die Temperatur erreicht um 17 Grad, im Süden gibt es bis 20 Grad. Morgen wird es dann freundlicher.
Das war Info 3, verantwortlich heute Tobias Mayer, Ivan Lambricker und Valerie Wacker.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.